RBB 24 Inforadio Spezial.
Viele ehemalige Kolonialmächte in Europa beschäftigen sich inzwischen mit der Aufarbeitung ihrer Geschichte. Die einen intensiver, die anderen dagegen noch immer zurückhaltend. Wir haben Korrespondentinnen und Korrespondenten in 5 Ländern gebeten, uns einen Überblick zu geben. Zuerst geht es auf die britische Insel. Großbritannien hat bekanntlich wertvolle Beutekunst aus vielen Teilen der Welt in seinen Museen und das reichlich. Aus London dazu Imke Köhler.
In Großbritannien geht es bei Restitutionsfragen derzeit viel um die Parthenon-Marmore. Bei den Skulpturen, die in England vor allem als Elgin Marbles bekannt sind, beginnt der Streit bereits bei der Frage, ob es sich überhaupt um Beutekunst handelt. Während die griechische Regierung davon spricht, dass die Skulpturen gestohlen wurden, hält die britische Regierung Großbritannien für den rechtmäßigen Besitzer. Das ist der Hintergrund. Anfang des 19. Jahrhunderts war der britische Diplomat Lord Elgin Botschafter im Osmanischen Reich. Er ließ damals Friesteile aus dem Parthenon-Tempel auf der Athener Akropolis abtragen und verkaufte sie später an das British Museum in London. Elgin hatte sich ursprünglich eine Erlaubnis vom Sultan besorgt, wonach er die Skulpturen untersuchen und einige Steinblöcke auch mitnehmen durfte. Der Vorwurf lautet seither aber, dass Elgin mit dem umfangreichen Abtransport der Marmorskulpturen diese Erlaubnis weit überschritten hat. Michelle Donnellan, die bis Anfang Februar britische Kultusministerin war, hat sich an diesem Punkt jedoch eindeutig geäußert.
Well, I think it is important that we don't confuse.
Es ist wichtig, dass wir diesen Fall nicht mit anderen verwechseln. Diese Marmore wurden nicht geraubt.
Donnellan zeigt Verständnis dafür, dass es Rückgabeforderungen gibt, wollte ihnen aber nicht nachkommen.
Das würde die Büchse der Pandora öffnen und wäre ein Dammbruch. Am Ende würde man bei so vielen großartigen Kunstgegenständen fragen, ob die zurückgegeben werden sollten an ein Land, und die Besitzverhältnisse sind häufig unklar. Sie zurückzugeben würde bedeuten, einen gefährlichen Weg einzuschlagen und auch einen, der gesetzlich verboten ist.
Donnellan verweist hier auf den British Museum Act von 1963, der dem Museum die Restitution umstrittener Kunstwerke bis auf ganz wenige Ausnahmen verbietet. Premier Rishi Sunak hat erst kürzlich betont, dass an dem Gesetz nicht gerüttelt werden soll. Eine Rückgabemöglichkeit hat das British Museum damit auch im Fall der mehr als 900 Benin-Bronzen nicht, die es besitzt. Bewegung gibt es dagegen an anderer Stelle. So haben etwa die Universitäten Oxford und Cambridge entschieden, mehr als 200 Benin-Bronzen zurückzugeben. Die Universitäten haben in diesem Bereich mehr Spielraum, eigene Entscheidungen zu treffen. Kritiker werfen dem British Museum vor, sich hinter dem Gesetz von 1963 zu verstecken, um auch umstrittene Kunstschätze behalten zu können. Im Streit um die Elgin Marbles scheint das Museum aber um eine Lösung bemüht zu sein. Seit Monaten gibt es Berichte darüber, dass der Kuratoriumsvorsitzende George Osborne versucht, mit der Regierung in Athen ein Abkommen zu schließen. Es soll vorsehen, die Marmorskulpturen als Leihgabe an Griechenland zu geben, wenn Griechenland im Gegenzug andere bedeutende Kunstwerke zu Ausstellungszwecken nach London schickt. Michelle Donnellan hat als Kultusministerin allerdings dementiert, dass George Osborne in dieser Hinsicht zu vermitteln sucht.
Ich glaube, seine Sicht der Dinge ist falsch interpretiert und falsch dargestellt worden. Er hat nicht die Absicht, die Elgin Marbles zurückzuschicken.
Ob es einen Kompromiss geben kann, bleibt damit zunächst offen. Der Anthropologe Professor Adam Cooper beobachtet die Restitutionsdebatte schon seit langem. Er hat gerade das Buch »The Museum of Other People« herausgebracht, in dem es um das Thema geht. Die Art, wie über den Umgang mit Beutekunst debattiert wird, hängt seiner Meinung nach stark von der Vergangenheit eines Landes ab. In Deutschland sei das Narrativ von der Nazi-Raubkunst geprägt und beeinflusse generell den Umgang mit Beutekunst, sagt er. In Großbritannien basiere das Narrativ dagegen auf dem Empire-Mythos.
It's a myth about the singular national contribution of Britain through the British Empire.
Es ist der Mythos vom einzigartigen Beitrag, den Großbritannien durch sein Empire geleistet hat und der Großbritannien einen ganz besonderen Platz in der Welt verschafft. Während der Empire-Zeit hat das Land Antiquitäten aus der ganzen Welt gesammelt und bewahrt und jetzt zeigt es sie der Welt. Wenn Sie vor dem British Museum in der Schlange stehen, dann stehen Sie dort mit Menschen aus der ganzen Welt an. Die Museen würden so das universelle Erbe der Menschheit zeigen, lautet das Argument. Cooper schätzt den Anteil der Beutekunst in britischen Museen auf rund 1%. Er wünscht sich eine ehrliche und zukunftsgerichtete Debatte im Parlament, ohne Slogans und Klischees. Der Anthropologe selbst plädiert dafür, dass Museen internationale Konsortien bilden, einen Weltmuseumsstandard entwickeln und Wanderausstellungen organisieren. Die reine Diskussion um Diebstahl und Rückgabe hält er für zu simpel.
Zurück auf den Kontinent. In Frankreich werden derzeit drei Gesetze vorbereitet. Sie sollen die Rückgabe von Raubkunst aus der Nazizeit, von menschlichen Überresten sowie von kolonialer Beutekunst regeln. Zur aktuellen Diskussion über die Restitution in Frankreich, Julia Borutta aus Paris.
Mvasulu Diabanza darf den Louvre nicht betreten. Der hochgewachsene Mann aus dem Kongo, grüner Parka, buntes Halstuch, Silberarmreifen am Handgelenk, blickt hinüber zu den langen Schlangen vor der gläsernen Pyramide. Es ist ein zweischneidiges Gefühl, hier zu sein. Einerseits ist das ein Ort, wo die Menschheit sich trifft, um über Geschichte und Kunst zu sprechen. Aber es ist auch der Ort, wo die französische Nation unsere Kulturobjekte, unsere Identität ausstellt wie Kriegstrophäen. Rund 90.000 Objekte aus Afrika befinden sich in französischen Museen. Da gehören sie nicht hin, erklärt Diabanza, der seit 20 Jahren in Frankreich lebt. Er hat in verschiedenen Museen lautstark Artefakte demontiert. Im Louvre und auch im Musée du Quai Branly, wo er sich im Juni 2020 von seinen Mitstreitern filmen ließ. Diese Stücke hier wurden geraubt, ruft Diabanza, auf dem Kopf eine schwarze Baskenmütze, die an die Bürgerrechtler der amerikanischen Black Panther-Bewegung erinnert. Er dreht eine hölzerne Figur aus ihrer Verankerung, trägt sie Richtung Ausgang. Diabanza wird vor laufender Kamera in Gewahrsam genommen. Er hat erreicht, was er mit dieser Aktion erreichen wollte. Aufmerksamkeit. Bei der Restitution geht es uns zuallererst um die Anerkennung der historischen Wahrheit. Dann natürlich um die Rückgabe der Gegenstände, denn sie wurden geraubt. Ich, Mvasulu, bin nicht der Dieb. Das hat bei meiner Aktion jeder verstanden. Warum und wie Frankreich Beutekunst aus der Kolonialzeit zurückgeben sollte, hat Präsident Macron in einem bahnbrechenden Bericht ergründen lassen. Verfasst haben ihn der senegalesische Wirtschaftswissenschaftler Felwin Sarr und die seit Jahrzehnten in Deutschland lehrende französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Der Bericht bildete die Grundlage für einen denkwürdigen Schritt im Oktober 2021. Das Musée du Quai Branly gab der Westafrikanischen Republik Benin 26 Statuen aus dem Abomey-Königshaus zurück. Am Rande des Festaktes erklärte Bénédicte Savoy:
Es sind aber nicht irgendwelche Objekte, das sind sehr große, sehr spektakuläre, sehr wichtige königliche Objekte aus einem von den Franzosen plattgemachten Königreich. Und sie waren, seitdem sie in Frankreich waren, diese Objekte, in der Mitte der Museen. Was klar ist, ist, dass dieses Ereignis vergleichbar ist mit dem Mauerfall in Berlin. Es wird ein Vorher und ein Nachher geben.
Le rapport déjà pour moi, c'est...
Das war ein Eingeständnis, dass die Objekte geraubt wurden, erkennt Diabanza an. Doch eigentlich waren es nicht nur 26, sondern 28 Artefakte. Frankreich hat entschieden, zwei zu behalten. Diabanza ist empört.
On reste toujours dans cette même optique.
Das ist ein unverschämter Paternalismus. Das ist beleidigend. Sie sagen, wir entscheiden, was wir zurückgeben. Aber der Dieb, der Plünderer, kann doch nicht entscheiden, was wann zurückgegeben wird. Es bleibt kompliziert. Das Musée du Quai Branly und der Louvre lehnen Interviewanfragen ab. Man habe zum Thema Restitution nichts zu sagen. Das sei eine politische Frage. Noch in diesem Jahr soll ein Gesetz vorgelegt werden, das die Rückgabe von kolonialer Beutekunst grundsätzlich regelt. Delikat? Beauftragt mit der Ausarbeitung des Gesetzestextes ist ausgerechnet der ehemalige Direktor des Louvre, Jean-Luc Martinez. Gegen ihn ermittelt die Polizei. Er soll geraubte und gefälschte Kunst im Wert von über 50 Millionen Euro an den Louvre Abu Dhabi vermittelt haben. An dem Gesetz arbeitet Martinez trotz der Vorwürfe weiter. Ein Knackpunkt darin, das französische Recht bezeichnet koloniale Beutekunst bisher als unveräußerlich. Das ist nicht akzeptabel, kritisiert Diabanza. Unveräußerlichkeit. Genau diese Begriffe müssen wir sprengen. Ich begreife es nicht. Welcher Mechanismus macht denn aus einer afrikanischen Skulptur ein französisches Kulturerbe? Diabansa fordert, es müssen die Afrikaner und Afrikanerinnen sein, die dieses französische Gesetz schreiben. Sie müssen bestimmen, welche Objekte wie und wohin zurückgegeben werden. Alles andere, sagt er, wäre unaufrichtig und die Fortsetzung westlicher Dominanz.
Auch in Belgien, wo tausende geraubte Objekte in den Archiven der Museen lagern, läuft die Diskussion über Restitutionen. Allerdings haben dort auch die Flohmärkte ungeniert immer noch einiges an Kunst aus den ehemaligen Kolonien zu bieten, berichtet Michael Schneider aus Brüssel.
Wer an einem sonnigen Wochenende über Brüssels größten Flohmarkt am Place Schödeball schlendert, entdeckt sie sofort. Geschnitzte Holzmasken, religiöse Figürchen, rituelle Objekte. Viele Händler hier bieten sie zum Kauf an, zu stolzen Preisen. Immerhin handle es sich um historische Sammlerobjekte. Mali, Tansania, Kongo, Guinea, Gabun, Kamerun, ganz Afrika ist hier versammelt. Das hier ist eine Maske aus Unterkongo. Schau hier, sie ist alt. Da sind die Gurte, um sie zu befestigen. Das ist wirklich benutzt worden. Nein, nein, das ist keine Kopie. Nein, das kannst du mir glauben. Auf welchem Niveau suchen Sie denn etwas? Es gibt Touristen, die suchen was Nettes für daheim. Und dann gibt es echte Sammler von Antiquitäten. Ich habe viele schöne Dinge im Lagerhaus, gleich hier um die Ecke. Vieles dürfte während der Kolonialzeit in belgischen Besitz gelangt sein. Nicht immer legal. Bis 1960 verwaltete Belgien die heutige Demokratische Republik Kongo, Ruanda und Burundi als Kolonie. Ein riesiges Gebiet mit vielen unterschiedlichen Ethnien. Ein großer Teil ihrer Handwerkskunst wurde damals nach Europa verschifft. Und die größte Sammlung befindet sich heute im Afrika-Museum am Stadtrand von Brüssel. Dort sind Gegenstände ausgestellt, deren Herkunft teilweise fragwürdig ist. Rund 120.000 Objekte lagern noch immer in den Magazinen, allein 85.000 davon aus dem heutigen Kongo. Doch das soll sich nun ändern. Das Museum prüft eine Rückgabe. Vor kurzem ließ Wissenschaftsstaatssekretär Thomas Dermin bereits ein erstes Stück nach Kinshasa schicken. Hier geht es um eine Maske der Suku-Ethnie. Davon existieren weltweit nur ein paar Dutzend. In Afrika gibt es keine einzige mehr. Alle sind seit Jahrzehnten in öffentlichen und privaten Sammlungen versteckt. Deshalb ist die Rückgabe so symbolisch. Ein Objekt kehrt in seine Heimat zurück. So kann Afrika an sein kulturelles Erbe anknüpfen und wir zeigen, dass es uns ernst ist mit der Rückgabe von Kunstschätzen. 883 weitere Stücke hat das Museum als zweifelsfreie Raubkunst identifiziert und sie offiziell an den Kongo übergeben, allerdings nur auf dem Papier. Denn in Kinshasa fehlt die Infrastruktur, um die Objekte entgegenzunehmen. So lange soll die Raubkunst weiter in Belgien verwahrt bleiben. Und streng genommen spreche man auch noch nicht von Rückgaben, erklärt Thomas Dermin. Es ist aus juristischer Sicht erst einmal eine unbefristete Dauerleihgabe, keine Rückgabe. Das zeigt aber, dass Belgien nun auf Augenhöhe mit dem Kongo an Lösungen arbeiten will, um die Frage der Raubkunst zu klären. Die Diskussion um die koloniale Vergangenheit und damit auch über die Raubkunst hat im Land erst in den vergangenen Jahren richtig begonnen. Lange war die besonders brutale Gewaltherrschaft Belgiens im Kongo öffentlich kaum thematisiert worden. Das hat sich erst geändert mit der Debatte in ganz Europa und mit der Black Lives Matter-Bewegung, bei der Demonstranten auch in den Straßen Brüssels Entschädigung forderten. Reparation! 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 Seitdem wird offener über koloniale Verbrechen, Plünderungen und Misshandlungen gesprochen. Belgiens Premier Alexander de Croo hat eine Regierungskommission zur Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit eingesetzt und sich für die Verbrechen entschuldigt. Als erster belgischer Regierungschef. Bei einer feierlichen Rückgabezeremonie verurteilte er die Taten der einstigen Kolonialherren.
Ils ont souvent inconsciemment.
Sie haben, manchmal unwissentlich, aber sehr oft wissentlich, bei der Unterdrückung eines Volkes mitgemacht, bei der Besetzung eines Landes, der Ausbeutung seiner Bodenschätze und dem Diebstahl seiner Kunstwerke. Wir müssen das ohne Auslassung aufarbeiten, um uns zu versöhnen mit den Ländern, die wir besetzt hatten, dem Kongo, Ruanda und Burundi. Und das wird auch in der Kulturszene zu spüren sein. Das Afrika-Museum bei Brüssel etwa will weg vom Ruf als Kolonialausstellung. Künftig soll es hier eher um die Vielfalt afrikanischer Kulturen gehen, mit deutlich weniger ethnografischen Exponaten und dafür viel zeitgenössischer Kunst aus Afrika.
Die Schweiz war zwar nie Kolonialmacht, doch auch in Schweizer Museen befindet sich koloniale Raubkunst. Das ergaben Nachforschungen der Benin-Initiative Schweiz, einem Projekt von 8 Schweizer Museen. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl hat sich dort umgesehen.
Ganz oben in der Vitrine mit Objekten aus dem Königreich Benin hängt im Zürcher Museum Riedberg ein kleiner Kopf aus Messing. Ein kunstvoll gestaltetes, starr blickendes Gesicht, umrandet von Ornamenten. Geschaffen wurde das Kunstobjekt, eine Gürtelmaske, im 17. oder 18. Jahrhundert von der Königlichen Gilde der Bronzegießer am Hof von Benin, im heutigen Nigeria. Und von dort wurde die Gürtelmaske auch geraubt. Im Jahr 1897, als britische Truppen den Königspalast von Benin stürmten, plünderten und niederbrannten.
Diese Gürtelmaske trägt auf der Rückseite eine weiße Nummer. Und diese Nummer kann man zurückführen auf den Kunsthändler William Webster, der im Auftrag der britischen Regierung Hunderte, Tausende von Objekten verkauft hat an Museen international und an Sammler.
Michaela Oberhofer ist Kuratorin für Afrika und Ozeanien am Museum Riedberg und Leiterin der Benin-Initiative Schweiz. 8 Museen haben sich zu diesem Projekt zusammengeschlossen, um die genaue Herkunft ihrer Objekte aus dem historischen Königreich zu erforschen. Durch die weiße Webster-Nummer wurde die Gürtelmaske in Zürich eindeutig als koloniale Raubkunst identifiziert. Angekauft hatte sie das Museum Riedberg aber erst 2011 auf dem internationalen Kunstmarkt.
Und damals, also vor 12 Jahren, galt dieser Hinweis, dass es eine Webster-Nummer ist und sie damit vor 1897 zu datieren ist, wirklich noch als ein Zeichen dafür, dass sie ein hohes Alter hat, dass sie authentisch ist.
Das Bewusstsein hat sich geändert. Im Dezember hat Deutschland 20 Benin-Bronzen aus seinen Museen an Nigeria zurückgegeben. Die Kunstobjekte, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth damals bei der Übergabe, öffneten neue Wege für den Umgang mit unserer eigenen kolonialen Geschichte. Und auch in der Schweiz schauen die Museen nun also genauer hin, auch wenn das Land selbst keine Kolonien hatte. Es geht um Kolonialismus ohne Kolonien. Das macht die Provenienzforschung nicht einfacher, denn die koloniale Raubkunst gelangte in der Schweiz meist erst sehr viel später auf Umwegen in die Museen.
In der Schweiz ist es sehr spezifisch, weil die Objekte über einen sehr, sehr langen Zeitraum in die Museen gelangten. Das kommt daher, weil die Schweiz keine Kolonialmacht war. In Deutschland, wo sehr große Bestände wirklich direkt von William Webster 1898 oder in den Folgejahren angekauft wurden, ist es dann natürlich nicht so wichtig, diese Erwerbungsgeschichten anzuschauen, weil die viel kürzer und klarer sind. Und in den Schweizer Museen ist es eben wichtig, diese ja verschlungenen Wege dieser Objekte zu versuchen zu rekonstruieren.
Im Vergleich zu Ex-Kolonialmächten wie Deutschland oder Frankreich sind die Bestände an Benin-Kunst in der Schweiz bescheiden. Rund 100 Objekte aus dem historischen Königreich befinden sich in Schweizer Museen. Etwas mehr als die Hälfte davon wurde von der Benin-Initiative Schweiz als sicher oder wahrscheinlich geplündert identifiziert. Im Museum Riedberg ist es neben der Gürtelmaske zum Beispiel ein geschnitzter Elfenbeinzahn. Deutlich sichtbare Brandspuren weisen darauf hin, dass auch er wohl aus dem zerstörten Palast in Benin City stammt. Außerdem der Hinweis auf der Rechnung eines Schweizer Kunsthändlers aus der Zeit 1897. Die Benin-Initiative Schweiz ist ein proaktives Projekt, das von den Museen ausging, ohne irgendwelchen Druck von außen und im Austausch mit nigerianischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die von Anfang an in die Forschungen einbezogen waren.
Also bisher gab es tatsächlich noch keine Restitutionsforderungen an ein Schweizer Museum oder auch an Schweiz als Land.
Die Schweizer Museen sind jedenfalls dazu bereit. So steht es in einer gemeinsamen Erklärung der Benin-Initiative Schweiz und Nigerias zum künftigen Umgang mit den Benin-Objekten. Unterzeichnet wurde sie Anfang Februar, als der Forschungsbericht übergeben wurde. Möglich also, dass demnächst auch aus der Schweiz Kunst an Nigeria zurückgegeben wird.
Und wie wird das Thema in der ehemaligen Kolonialmacht Spanien diskutiert? Das fasst zum Schluss jetzt unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer in Madrid zusammen.
Jordi Clos ist ein erfolgreicher Hotelunternehmer und weltbekannter Kunstsammler. Sein Spezialgebiet Ägypten, aber auch Objekte aus Afrika, Lateinamerika, dem Pazifikraum, stehen in den Foyers seiner Hotels. Vor rund 30 Jahren hat er eine eigene archäologische Stiftung ins Leben gerufen, kurz darauf das Ägyptische Museum in Barcelona eröffnet. Museen verbreiten die Kunst über die ganze Welt, hat er vor mehr als 3 Jahren im Deutschlandfunk gesagt. Und angesichts von Kunstzerstörung in Konfliktregionen wie Syrien oder Jordanien sei manches im Museum auch besser aufgehoben. Bisher sind nur 3 Forderungen nach Rückgabe von Gegenständen aus seiner Sammlung bekannt. Aber die lauter werdende Debatte zeigt offenbar Wirkung. Jordi Clos möchte die Aussagen von damals heute lieber nicht mehr im Radio hören, lässt er auf Anfrage mitteilen. Carlos Vicente Guitart, Direktor des Museums für Ethnologie und Weltkultur in Barcelona, ist da etwas entspannter. Die große Zeit der Kolonialisierung im 19. Jahrhundert hat Spanien sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt. Spanien gehörten da nur noch 2 kleine Gebiete in Amerika, ein Stückchen Afrika und wenig mehr. Na gut, noch die Philippinen. Aber das große spanische Imperium, das hatte sich schon aufgelöst. Insofern kam es im Gegensatz zu den klassischen europäischen Imperien gar nicht zu diesem großen Kunstraub. Das ist der Unterschied. Von den rund 80.000 Objekten in der Sammlung des Museums seien etwa 5-10% kolonialen Ursprungs. Aus Äquatorialguinea, Nordmarokko oder den Philippinen vor allem. 5-10%, das klingt zunächst nach einer überschaubaren Zahl, wären aber tatsächlich immerhin 4.000-8.000 Stücke. Guitart sagt, es gebe keine Rückgabeforderungen an das Museum. Der allergrößte Teil stamme aus privaten Sammlungen oder von wissenschaftlichen Expeditionen. Heiligt wissenschaftliches Interesse an Kunst und Kultur für ihn also die Mittel? Ich will nicht leugnen, dass wir auf moralisch-kultureller Ebene doch in der Schuld stehen. Denn diese Erwerbungen entstehen aus einer Situation des Ungleichgewichts. Die westliche Welt hatte eben die ökonomischen Mittel für solche Expeditionen und eine sehr viel höhere Kaufkraft als die Gesellschaften in den Herkunftsländern. Es ist offensichtlich, dass die Sammlungen in Europa auf diese wirtschaftliche Überlegenheit, die kulturelle Macht Europas, zurückgehen. Das Prinzip Museum sei ja ein koloniales, sagt Elvira Diangani, Direktorin des MACBA, des Museums für zeitgenössische Kunst in Barcelona. Museen sind zusammen mit Kartierungen und mit Volkszählungen aufgekommen, als Ort, an dem das andere gezeigt und gezähmt wurde. Auch wenn wir hier kein Museum sind, das sich der Präsentation ethnologischer oder anthropologischer Dinge verschrieben hat, können und wollen wir diese historische Perspektive nicht ausblenden. Das wird tatsächlich auch in der Ausstellungspraxis im MACBA sichtbar. Aktuell zeigt Between Circles and Constellations Werke der im marokkanischen Casablanca geborenen Bushra Khalili, die in Berlin arbeitet. In der Ausstellung in Barcelona beleuchtet sie in Gesprächen und mit Archivmaterial, wie Geschichte geschrieben wird. Ihre Arbeit handelt von postkolonialen Befreiungs- und Solidaritätsgeschichten. Die Ausstellung ist nur ein Beispiel dafür, wie Elvira Diangani als Direktorin die Auseinandersetzung mit kolonialem Erbe und Verantwortung zum Thema machen will. Sie sagt, in Spanien haben wir Nachholbedarf. Die Leute denken, es sei nicht nötig, aus der heutigen Welt den Blick auf die Vergangenheit zu richten. Ich finde, damit wird man der eigenen Geschichte und der Verantwortung nicht gerecht, sich heute klarzumachen, warum Menschen nicht westlicher Herkunft als minderwertig gesehen werden. Die Praxis, sich ihre Kunstwerke anzueignen und zur Schau zu stellen, sie hat dazu beigetragen, dass diese Menschen in der Gesellschaft marginalisiert sind. In der politischen Debatte finden sich solche Gedanken in Spanien bisher eher nicht. Und auch beim Thema Rückgabe von Objekten aus staatlichen Museen in die Herkunftsregionen ist der Minister für Sport und Kultur, Manuel Iceta, sehr zurückhaltend. Kulturelles Erbe sei Gemeingut und müsse für alle zugänglich sein, sagt der Minister, aber es gebe Grenzen.
Das ist die Integrität von Sammlungen samt Schutz von Objekten vor dem Verfall. Es können Anträge für Leihgaben gestellt werden, wenn es keine Bedenken aus technischen Gründen gibt. Eine Argumentation, die international immer noch viele bedeutende Museen bemühen, wenn es um die Rückgabe von Objekten aus der Kolonialzeit geht. Die Debatte um Kunst- und Kulturobjekte aus der kolonialen Vergangenheit wird eher nicht in Spanien, sondern anderswo in der Welt geführt.
So viel zur Diskussion um die Rückgabe von Beutekunst in den ehemaligen Kolonialmächten Europas.
RBB 24 Inforadio Spezial.